Deutschlandfunk. Informationen am Abend.
Herzlich willkommen, ich bin Rainer Brandes. Fangen wir mal mit den guten Nachrichten an. In ganz China hat es gestern nach Behördenangaben nur 20 Neuansteckungen mit dem Coronavirus gegeben. Und in Südkorea 76. Das zeigt, die beiden besonders stark betroffenen Länder in Asien sehen Licht am Ende des Tunnels. Das bedeutet aber auch, die kritischste Weltregion ist im Moment Europa. Und deshalb erlassen die europäischen Staaten täglich neue Einschränkungen des öffentlichen Lebens. Ab morgen früh schließt auch Deutschland jetzt seine Grenzen zu Österreich, der Schweiz, Frankreich und Dänemark. In Spanien gilt eine Ausgangssperre. Trotzdem haben die Bayern heute ihre Kommunalparlamente und Bürgermeister gewählt, genauso wie die Franzosen. Das alles ist Thema in unserer Sendung, die auch heute wieder ganz im Zeichen der Corona-Krise steht. Die EU-Kommission hat soeben beschlossen, dass medizinische Schutzkleidung aus der EU nur noch ausgeführt werden darf, wenn dazu eine Genehmigung der entsprechenden Regierung vorliegt. Im Gegenzug verlangt sie, dass der Binnenmarkt weiter funktionieren muss. Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen hat vor etwa einer halben Stunde dies in einer Videobotschaft so begründet.
In diesem Moment der Krise ist es äußerst wichtig, dass unser Binnenmarkt reibungslos funktioniert. Im Allgemeinen können nationale Maßnahmen nur dann wirksam sein, wenn sie mit den Nachbarländern koordiniert werden, insbesondere in Grenzregionen.
Der Binnenmarkt muss weiter funktionieren, sagt EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen. Und damit sind wir schon beim Thema. Mit Stand gestern Nachmittag haben sich in Deutschland 3.795 Menschen mit dem SARS-CoV-2-Virus angesteckt. Das sind 733 mehr als am Freitag. Insgesamt sind 11 Menschen in Deutschland an der Viruskrankheit Covid-19 gestorben. Damit hat Deutschland immer noch eine sehr niedrige Todesrate. Trotzdem, die Neuinfektionen bringen die Behörden dazu, immer weitere drastische Maßnahmen zu ergreifen. Heute Nachmittag bereits wurde bekannt, dass die Grenzen zu Österreich, der Schweiz und Frankreich geschlossen werden. Vor knapp einer Stunde teilte die schleswig-holsteinische Landesregierung mit, dass auch die Grenze zu Dänemark geschlossen wird. Johannes Kuhn aus unserem Hauptstadtstudio fasst die Maßnahmen zusammen.
Konkret sollen Pendler und der Warenverkehr von den Schließungen ausgenommen sein. Zuvor hatten bereits mehrere EU-Staaten, darunter Polen und Dänemark, Einreisebeschränkungen beschlossen. Angesichts daraus folgenden Veränderungen in der Logistikbranche hatte Verkehrsminister Andreas Scheuer in der Bild am Sonntag bereits den Einsatz der Bundeswehr ins Spiel gebracht. Wenn ein Mangel an polnischen Lkw-Fahrern die Versorgungssicherheit gefährde, könne im Zweifel die Bundeswehr Transportfahrten übernehmen. Verteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer hatte erklärt, dass die Bundeswehr nach der Beschaffung von Medikamenten und Schutzkleidung auch für weitere Amtshilfe bereit sei. Fritz Felgentreu, SPD-Obmann im Verteidigungsausschuss, hält solche Gedankenspiele für angemessen.
Normalerweise denken wir eben immer an so Katastrophenschutzszenarien wie Hochwasser oder sowas. Aber es ist natürlich auch in jeder anderen denkbaren Katastrophe möglich. Die Bundeswehr hat bestimmte Ressourcen, Transportmöglichkeiten, auch Sanitätsmöglichkeiten, die im Rahmen der Amtshilfe eingesetzt werden können, wenn die zivilen Behörden das anfordern.
Unterdessen ist in der Bundespolitik eine Diskussion um die Tübinger Firma CureVac ausgebrochen. Das Gesundheitsministerium bestätigte einen Bericht der Welt am Sonntag. Demzufolge versucht die US-Regierung, die Biomedizinfirma mit einer Milliardenzahlung in die USA zu locken. CureVac arbeitet derzeit an einem Impfstoff gegen das Coronavirus. Die Trump-Regierung wolle sich damit die exklusive Verfügbarkeit eines möglichen Impfstoffs für US-Bürger sichern, so die Zeitung. Auch die Bundesregierung versuche derzeit, die Firma mit finanziellen Angeboten in Deutschland zu halten. FDP-Chef Christian Lindner kritisierte das amerikanische Vorgehen heftig. Im Deutschlandfunk-Interview der Woche sagte er:
Es ist ein Affront, gerade in einer solchen Krisenzeit verbietet es sich, unter Partnern oder überhaupt unter zivilisierten Menschen so miteinander umzugehen und einseitig den Vorteil zu suchen. Gerade jetzt weltweit müsste man voneinander lernen.
Auch aus anderen Parteien kam Kritik. Die SPD-Gesundheitspolitikerin Bärbel Baas sagte, es gehe bei einer Pandemie nicht um America First. Der CDU-Politiker Erwin Rüdel, Vorsitzender des Gesundheitsausschusses im Bundestag, sagte dem Deutschlandfunk:
Jetzt einen Wettbewerb um Standorte loszutreten, ist nach meiner Meinung genau das falsche Signal. So wie das Virus nicht an Grenzen Halt macht, darf auch ein Impfstoff ebenso wenig an Grenzen Halt machen.
In der Debatte um wirtschaftliche Stützungsmaßnahmen fordert der Deutsche Industrie- und Handelskammertag unterdessen auch Hilfe für Selbstständige und Kleinstunternehmen. FDP-Chef Lindner forderte die Bundesregierung auf, hier Strategien zu entwickeln.
Gerade bei Kleingewerbetreibenden, Soloselbstständigen und so weiter, da ist die Schwelle zur Zahlungsunfähigkeit sehr schnell erreicht. Da können wir uns nicht nur auf das Instrumentarium der Förderbanken stützen und auch nicht nur auf Kurzarbeitergeld. Ich rege an zu prüfen, ob nicht auch Steuergutschriften oder unmittelbare Liquiditätshilfen über die Kommune möglich sind.
Mit Bayern will das nächste Bundesland das öffentliche Leben einschränken. Medienberichten zufolge sind eingeschränkte Öffnungszeiten für Geschäfte jenseits von Lebensmittelläden, aber auch für die Gastronomie vorgesehen. Auch sollen Clubs, Bars, Schwimmbäder und Kinos geschlossen werden. Unklarheit herrscht derzeit darüber, ob die Bahn ihren Regionalfahrplan in den nächsten Tagen bundesweit einschränken wird. Verkehrsminister Andreas Scheuer dementierte eine entsprechende Meldung des Magazins Spiegel. Offenbar rechnet die Bahn allerdings damit, dass viele Mitarbeiter wegen der Betreuung ihrer Kinder nicht zur Arbeit kommen können.
Was die Bundesregierung tut im Kampf gegen das Coronavirus, das hat Johannes Kuhn zusammengefasst. Wir haben es gehört, wer zur Arbeit über die Grenze pendeln muss, soll das auch weiter tun können. Aber für die Tourismus- und Gastronomiebranche ist das natürlich trotzdem verheerend. Thomas Wagner ist für uns an die deutsch-schweizerische Grenze gefahren.
Margareta Wonner, 84 Jahre alt und Konstanzerin, kann es nicht fassen. Die Grenzen zur Schweizer Nachbarschaft dicht ab Montag früh.
Ja, ehrlich. Ja, ich wollte morgen früh in die Schweiz. Ja. Ich wollte auf Post, jetzt soll ich da was abgeben. Ja, auch als Fußgänger oder überhaupt. Und die vielen Grenzgänger, die dürfen.
Grenzgänger, also Menschen, die in der Schweiz arbeiten und in Konstanz wohnen oder umgekehrt, dürfen die Grenze noch passieren. Transporte mit wichtigen Gütern auch, aber für alle anderen bleiben die Grenzen dicht. So etwas hat die 84-jährige Konstanzerin seit dem Krieg nicht mehr erlebt.
Nach dem Krieg? Nee. Und ich bin ja viel drüber, ich habe ja noch Verwandte drüber.
Sonnenschein, blauer Himmel. Trotz Corona sind die vielen Cafés in Konstanz heute gut besucht. Etwa die Hälfte der Gäste kommt aus der Schweiz, so auch Gabriela Arpagus aus dem Kanton Thurgau. Dass sie ab morgen nicht mal einfach so auf einen Café nach Konstanz rüberkommen kann, findet sie einfach nur
schlimm. Also ich finde es schlimm, dass die Grenzen schließen, ja. Ich verstehe es auf eine Art, aber auf die andere Art dann eben auch wieder nicht.
Und zwar auch deshalb nicht, weil Konstanz längst zur heimlichen Hauptstadt des Kantons Thurgau geworden ist. Der Einzelhandel erwirtschaftet bis zu 50% seiner Umsätze mit Schweizer Kundschaft. Die Gastronomie auch.
Die letzten paar Jahre wurden sie ja wirklich überrannt von den Schweizern, wegen Einkaufstourismus, verstehe ich. Aber jetzt im Moment, die werden es dann schon merken.
So sehen es auch viele Konstanzer selbst. Die Grenzen dicht ab morgen zur Schweiz. Das bedeutet
Pleite.
Was heißt zumindest mal für Konstanz, dass die Geschäfte unheimlich Nachteile haben und dass im Prinzip ein bisschen ein anderes Leben gelebt werden muss, erstmals für die nächsten 4-6 Wochen. Also es ist für Konstanz schlecht.
Thomas Wagner berichtete aus Konstanz, wo die Grenze zur Schweiz ab morgen früh geschlossen werden soll, ebenso wie zu Österreich, Frankreich und Dänemark. Fast überall in Deutschland schließen in der kommenden Woche auch die Schulen und Kitas. Allerdings, jedes Bundesland hat dazu eigene Regeln. In einigen Ländern bleiben morgen und übermorgen die Schulen noch auf, für alle, die eine Betreuung organisieren müssen, in anderen nicht. Und auch die Frage, wer zur kritischen Infrastruktur gehört und deshalb sein Kind weiter in eine Notbetreuung bringen darf, ist in jedem Land anders geregelt. In Mainz saßen heute die Kultusminister und Ministerinnen zusammen. Anke Petermann berichtet.
Rheinland-Pfalz schließt seine Schulen und Kitas ab Montag. Unterricht und schulische Veranstaltungen finden nicht statt, erläuterte am Nachmittag Bildungsministerin Stefanie Hubig. Ausgenommen sind in diesem Bundesland einige Förderschulen, die besonders beeinträchtigte Kinder betreuen und versorgen. Von ihren Amtskollegen weiß die SPD-Politikerin als Präsidentin der Kultusministerkonferenz KMK.
Alle Bundesländer haben jetzt die Schulen geschlossen, die meisten ab Montag, manche ab Dienstag, andere ab Mittwoch und es gibt ein Bundesland, das so eine Art Stufenplan hat. Das ist ein bisschen unterschiedlich geregelt worden, aber alle Schulen sind in allen Bundesländern geschlossen.
Bis zum Ende der Osterferien, was Millionen von Eltern und auch deren Arbeitgeber vor große Probleme stellt. Die Länder bieten eine äußerst eingeschränkte Notfallbetreuung an. Vor allem Eltern in sogenannten kritischen Berufen wie Polizei, Feuerwehr, Krankenpflege oder Rettungsdienst, aber auch in der Energie- und Wasserversorgung oder dem Lebensmittelhandel sollen weiterhin zur Arbeit gehen können.
Wir appellieren an die Eltern, dass sie sehr verantwortungsvoll jetzt mit dieser Notfallbetreuung umgehen. Sie sollen möglichst ihre Kinder zu Hause lassen und alle Möglichkeiten ausschöpfen, damit das gelingt. Es ist wichtig, dass es jetzt wenig soziale Kontakte gibt, dass wir das Virus nicht weiter verbreiten oder die Weiterverbreitung sich deutlich verlangsamt. Bitte seien Sie verantwortungsvoll. Wir haben die Schulen und die Kitas geschlossen, damit dort nicht viele Kinder sind.
In Rheinland-Pfalz gibt es keinen festen Katalog von Berufen, deren Angehörige auf jeden Fall Betreuung beanspruchen können. Man fahre auf Sicht und werde gegebenenfalls noch definieren, wer im Lebensmitteleinzelhandel oder im Journalismus dazugehören solle, sagte die Mainzer Bildungsministerin Stefanie Hubig für ihr Bundesland. Wer die Notfallbetreuung in Anspruch nehmen darf, ist in den Ländern unterschiedlich geregelt. Für Rheinland-Pfalz konstatiert die zuständige Ressortchefin:
Wenn es zu viele Kinder sind in den Schulen, dann müssen wir eben auch entsprechend nachsteuern und dann müssen wir gegebenenfalls die Regelung auch enger treffen, als sie im Moment getroffen sind.
In Berlin verteidigte Hubigs Parteifreundin Bundesfamilienministerin Franziska Giffey die Schulschließungen mit dem Argument, man müsse die Ansteckungsgefahr eindämmen. Bundesarbeitsminister Hubertus Heil appellierte an die Arbeitgeber, mit ihren Mitarbeitern zu pragmatischen, unbürokratischen und einvernehmlichen Lösungen zu kommen. Stichworte: Großzügigkeit bei der Lohnfortzahlung im Betreuungsfall, Homeoffice-Lösungen und flexible Arbeitszeitregelungen. Was Schüler in den Notfallbetreuungen geboten bekommen oder auch via Mail, Post oder Lernplattform zu Hause, das variiert von Schule zu Schule. Wie es auf der Ebene der Kultusministerkonferenz weitergeht, dazu deren Präsidentin Stefanie Hubig.
Die Kultusministerkonferenz hat am Dienstag die nächste Telefonschalte. Wir sind in sehr engem Austausch auf der Ebene der Landesministerinnen und Landesminister. Wir haben jetzt das Bundesministerium mit dazugenommen, aber die Fragen, die im Moment vordringlich zu regeln sind, sind vor allen Dingen welche, die wir in den Ländern regeln müssen. Und da geht es mir um eine möglichst große einheitliche Vorgehensweise und eine gute Abstimmung.
Unsere Landeskorrespondentin in Rheinland-Pfalz, Anke Petermann, berichtete aus Mainz. Spanien ist neben Italien das Land in Europa, das am schwersten von Covid-19 betroffen ist. 288 Menschen sind in Spanien bereits gestorben. Das erfordert drastische Maßnahmen. Seit heute gilt im ganzen Land quasi eine Ausgangssperre. Was das bedeutet, berichtet Marc Dugge.
Ein Sonntag mit strahlendem Frühlingswetter und doch herrscht eine gespenstische Stimmung in den Straßen von Madrid. Autos fahren kaum, nur vereinzelt sieht man Menschen, die ihren Hund spazieren führen. Allein, denn in der Regel darf man nur allein aus dem Haus und auch nur, um das Notwendigste zu erledigen, zum Supermarkt gehen oder zur Apotheke. Die meisten Menschen halten sich an den Aufruf, zu Hause zu bleiben. Gema Mayo ist kurz nach draußen gegangen, um einzukaufen. Ich habe Brot und Croissants für die Familie gekauft, aber wir bleiben heute alle zu Hause und schauen Filme mit den Kindern an. Man hat doch gesehen, was in Italien passiert. Wir hätten schon seit einer Woche in den Häusern bleiben sollen. Ich finde das gut. Wir hätten es schon früher machen sollen, aber es ist nie zu spät, sagt Leandra Padilla, die auf dem Weg in die Arbeit ist. Der Weg zur Arbeit ist erlaubt, wenn man nicht von zu Hause aus arbeiten kann. Wer ohne guten Grund auf die Straße geht, muss Strafen von 100 bis 600 Euro befürchten. Aber ohnehin gibt es kaum etwas, was draußen lockt. Die meisten Geschäfte haben ebenso geschlossen wie die Parks der Stadt. Gestern waren noch Drohnen über den Park Madrid-Rio geflogen. Über sie forderte die Polizei die Spaziergänger auf, nach Hause zu gehen.
Tenemos por delante, como he dicho en otras.
Es kommen sehr schwierige Wochen auf uns zu, das habe ich schon bei anderer Gelegenheit gesagt, so Ministerpräsident Pedro Sánchez gestern in einer Fernsehansprache. Die Anstrengungen und Entbehrungen werden Früchte tragen, wenn wir unser erstes Ziel schaffen werden, die Verbreitungskurve des Virus zu senken. Sánchez ist von der Epidemie sogar im eigenen Haus betroffen. Seine Frau ist positiv auf den Virus getestet worden, ihr geht es aber den Umständen entsprechend gut. Die Zahlen gehen unterdessen weiter nach oben. Spanien hat nach offiziellen Angaben mehr als 7.700 Coronavirus-Infizierte. 291 Menschen sind schon an den Folgen des Virus gestorben. Das Auswärtige Amt in Berlin aktualisierte heute seine Reisehinweise für Spanien und rief Reisende dazu auf, ihre Pläne zu überprüfen und nicht erforderliche Reisen zu verschieben.
Leben mit der Ausgangssperre, Marc Dugge berichtete aus Madrid. Grenzen geschlossen, Cafés und Restaurants dicht, Frankreich erlässt auch drastische Maßnahmen. Aber die Kommunalwahlen, die haben heute trotzdem stattgefunden. Ergebnisse gibt es noch nicht. Martin Bohne berichtet aus Paris über Wählen in Zeiten von Corona.
Der Präsident gab seine Stimme am Mittag wie immer im nordfranzösischen Turquay ab. Zu früheren Wahlen die Gelegenheit für ein ausgiebiges Bad in der Menge. Diesmal hieß es für Emmanuel Macron Distanz wahren und den umfangreichen Katalog der von der Regierung verordneten Vorsichtsmaßnahmen einhalten. Ich habe mir beim Betreten des Wahllokals die Hände gewaschen, das bereitstehende Desinfektionsgel benutzt. Ich habe aber auch sonst immer ein Fläschchen dabei. Der Wahlvorstand hat meinen Pass und meine Wahlbenachrichtigung nur angesehen, aber nicht in die Hand genommen. Ich habe den Mindestabstand von einem Meter zu anderen Personen eingehalten und beim Herausgehen habe ich mir erneut die Hände gewaschen. Schließlich hat der Präsident die umstrittene Entscheidung zur Durchführung der Kommunalwahl trotz Pandemiepanik damit gerechtfertigt, dass nach Meinung der Gesundheitsexperten das Aufsuchen der Wahllokale bei Beachtung der Vorsichtsmaßnahmen kein erhöhtes Risiko darstellten. Ich bin der Garant für die Gesundheit aller Mitbürger, rechtfertigte Macron erneut seine Entscheidung, aber zugleich der Garant für das demokratische Leben unseres Landes. Und ich glaube, in diesem Moment ist es wichtig zu wählen. Zumindest in einem Wahllokal nahe der gespenstisch leergefegten Pariser Champs-Élysées dringt Macron mit seinen Argumenten durch. Ich habe schon ein zwiespältiges Gefühl, sagt Jean. Man kann sich durchaus fragen, ob das die richtige Entscheidung ist. Aber es wurden ja alle Vorsichtsmaßnahmen getroffen und man muss Vertrauen haben und Staatsbürger bleiben. Es ging sehr ruhig zu in der zum Wahllokal umfunktionierten Grundschule. Die Leiterin des Wahlbüros meinte, dass am frühen Nachmittag in etwa so viele Menschen gekommen wären wie vor 6 Jahren.
On voit pas d'effet pour le moment, mais les gens sont précautionneux, ont des gants, portent des masques, apportent leurs propres stylos.
Man sieht im Moment keine Auswirkungen. Die Leute sind sehr vorsichtig, sie tragen Handschuhe, manche eine Maske, bringen ihre eigenen Stifte mit. Die meisten versuchten sogar, die Schultüre mit den Ellenbogen und nicht mit den Händen zu öffnen, was sich als unmöglich erwies. Cyprien zumindest hatte dennoch überhaupt keine Bedenken.
Pas du tout, non. Non, aucune crainte.
Aber ganz und gar nicht. Wenn man vorsichtig ist, muss man nichts befürchten. Das Leben kann noch nicht stehen bleiben. Also machen wir weiter und mit einem Lächeln dazu.
Voilà, on continue. Avec le sourire en plus.
Die Situation im wohlhabendsten Teil von Paris mag nicht typisch sein für das ganze Land. Um 12 Uhr hatten nur 18% der 48 Millionen Wahlberechtigten ihre Stimme abgegeben. Rund ein Viertel weniger als bei den letzten Kommunalwahlen. Präsident Macron hatte die Wahl zwischen Pest und Cholera. Trotz der gestern verfügten weitgehenden Einschränkungen des öffentlichen Lebens an den Wahlen festhalten und die Kritik riskieren, die Gesundheit der Franzosen aufs Spiel zu setzen. Oder die Wahlen abblasen und Proteste provozieren, dass er doch nur ein Wahldebakel für seine Partei abwenden wolle. Denn eins sagen die Umfragen klar voraus. Die Präsidentenpartei wird in den französischen Rathäusern bei diesen Wahlen kaum einen Fuß in die Tür bekommen.
Martin Bohne berichtete aus Paris. Apropos Wählen in der Corona-Krise. Der Bayerische Rundfunk berichtet, dass die bayerische Staatsregierung die Öffnungszeiten von Geschäften und Gaststätten einschränken will. Das soll ausdrücklich nicht für Lebensmittelläden, Drogerien und Apotheken gelten. Trotzdem, es wäre eine drastische Einschränkung. Umso erstaunter waren einige darüber, dass heute die Bayern zur Wahl aufgerufen waren, nämlich zur Kommunalwahl. Michael Watzke im Deutschlandfunkstudio München. Sind denn viele Wählerinnen und Wähler gekommen?
Ja, und das ist das ja noch Erstaunlichere. Die Wahlbeteiligung, so sah es jedenfalls um 16 Uhr aus, wird etwas höher sein als bei der letzten Kommunalwahl vor 6 Jahren. Da war sie allerdings auch sehr niedrig mit 55%. Diesmal scheinen es die Briefwähler herausgehoben zu haben, denn es gab sehr, sehr viele Briefwahlstimmen, viel mehr als bei anderen Wahlen bisher. In München gab es um 16 Uhr eine Wahlbeteiligung von 46,6%. 2014 waren es da nur 38,4. Auch in anderen Kommunen ist die Wahlbeteiligung gestiegen.
Ergebnisse gibt es noch nicht, kann es in einer Kommunalwahl auch nicht so schnell geben, aber gibt es denn schon Trends?
Nein, es gibt noch keine Trends. Es gibt nicht sowas wie bei Landtags- oder Bundestagswahlen, so eine Art Barometer direkt um 18 Uhr. Aber es gibt natürlich so Stimmungen, die man beispielsweise in München gespürt hat. Da sah es zuletzt danach aus, als könnte es zu einem Zweikampf der Oberbürgermeisterkandidaten von SPD, amtierend in München, und den Grünen kommen. Für die CSU könnte es sehr schwer werden, in München noch mitzuspielen. In anderen großen Städten, also Augsburg und Nürnberg. Auch da haben die Grünen wohl recht gute Chancen. Es wird aber wahrscheinlich in jeder größeren Stadt in Bayern zur Stichwahl kommen, die dann in 2 Wochen stattfinden soll. Und, das ist übrigens interessant, die dann möglicherweise eine reine Briefwahl wird. Denn der bayerische Ministerpräsident Markus Söder hat schon angekündigt, alle Wähler werden für diese Stichwahlen in 2 Wochen Briefwahlunterlagen unaufgefordert zugeschickt bekommen. Und nach Lage der Dinge wird in 2 Wochen auch nicht mehr persönlich in Wahlkabinen gewählt werden können. Das heißt, zum ersten Mal in der Geschichte Deutschlands wird es dann wohl reine Briefwahlen geben.
Und damit sind wir schon beim Thema Corona. Der Bayerische Rundfunk berichtet, dass in Bayern Geschäfte und Gaststätten nur noch eingeschränkt öffnen sollen. Was ist da genau geplant?
Also wenn das, was der Bayerische Rundfunk von Regierungskreisen erfahren haben will, stimmt, dann wird es ab Dienstag Einschränkungen bei Bars, Clubs, Zoos, Schwimmbädern und Kinos geben. Die sollen nämlich ab Dienstag geschlossen werden. Und ab Mittwoch sollen veränderte, reduzierte Öffnungszeiten von Geschäften und in der Gastronomie gelten. Ausgenommen sollen sein Apotheken, Lebensmittelgeschäfte, Tankstellen, auch Banken. Aber das ist natürlich eine drastische Einschränkung. Bayern scheint auch hier wieder voranzugehen. Morgen um 10 Uhr will Markus Söder, der bayerische Ministerpräsident, eine Pressekonferenz dazu halten. Und das ist zum ersten Mal in der Geschichte Bayerns eine ohne Journalisten vor Ort, sondern eine, die rein im Internet übertragen werden soll.
Und dann wissen wir mehr. Danke, Michael Watzke, live aus München. Und wir haben aber doch noch ein anderes Thema außer Corona in dieser Sendung. Seit ungefähr einer halben Stunde wissen wir, dass der israelische Präsident den bisherigen Oppositionspolitiker Benny Gantz mit der Regierungsbildung beauftragen möchte. Live zugeschaltet ist jetzt unser Korrespondent in Tel Aviv, Tim Aßmann. Was bedeutet das?
Das bedeutet, Herr Brandes, dass zumindest Benny Gantz, der 60 Jahre alte Ex-Armeechef in Israel, der es ja nun schon in der dritten Wahl versucht hat, jetzt erst einmal den Auftrag für eine Regierungsbildung bekommt. Er bekommt ihn deswegen, weil, das ist in Israel so, eine Mehrheit der Abgeordneten in Israels neu gewählten Parlament, der Knesset, Gantz vorgeschlagen hat für eine solche Regierungsbildung. Eine knappe Mehrheit von 61 Empfehlungen empfiehl auf ihn. Damit kann er es jetzt versuchen. Benjamin Netanyahu, der noch Regierungschef und Langzeitpremier, hat eben keine eigene Mehrheit mit seinen rechtsreligiösen Koalitionspartnern und seiner Likud-Partei in der Knesset. Aber ob es Benny Gantz gelingen wird, wirklich eine Regierung zu bilden, das ist unsicher. Denn er hat zwar 61 Empfehlungen, er hat aber keine Regierungsmehrheit im Parlament, denn von diesen 61 Stimmen, von den Empfehlungen, kommen 15 Mandate von den arabischen Parteien in der Knesset, von der Vereinten Arabischen Liste, von den politischen Vertretern der arabischen Minderheit im Land also, und eine Koalition zwischen Gantz, seinem Bündnis Blau-Weiß und anderen Oppositionsparteien aus dem israelisch-jüdischen Parteienspektrum und diesen arabischen Parteien, die ist ausgeschlossen, weil die politischen Schnittmengen nicht groß genug sind. Das heißt, Gantz kann es versuchen, aber wenn er ohne Netanyahus Likud regieren will, dann müsste es wohl eine Minderheitenregierung werden mit Tolerierung der arabischen durch die arabischen Parteien. Und ob das gelingen kann, ist ja sehr fraglich.
Das heißt, ich höre daraus, auch mit dieser Regierungsbeauftragung an Benny Gantz ist es in Israel weiter extrem schwierig, eine neue Regierung zu bilden.
Das Land ist weiter mittendrin in der politischen Dauerkrise, natürlich momentan auch unter dem Einfluss von Corona. Es könnte auch sein, dass Benny Gantz scheitert und es dann wieder Benjamin Netanyahu versuchen darf und auch der vielleicht ein weiteres Mal scheitert und es dann wieder zum vierten Mal zu Wahlen kommt. All das ist möglich. Die Tatsache allein, dass es Gantz versuchen darf, heißt noch nicht, dass er eine Regierung wird bilden können. Es könnte auch sein, und da verdichten sich auch so ein bisschen die Zeichen darauf, dass die momentane Gesundheitskrise im Land, Corona, auch dazu führt, dass sich vielleicht tatsächlich Netanyahus Likud und Blau-Weiß von Benny Gantz zusammenraufen und eine große Koalition bilden. Bisher ist das an der Person von Netanyahu, er steht ja unter Korruptionsanklage, gescheitert, aber möglicherweise unter diesen neuen Zeichen des Gesundheitsnotstandes im Land könnte das diesmal anders kommen. Das ist zumindest das, was Netanyahu fordert, eine Regierung, um den nationalen Notstand angehen zu können.
Danke, Tim Aßmann, live aus Tel Aviv. Und jetzt ist Astrid Rawohl bei mir ins Studio gekommen. 18.34 Uhr, das ist die Zeit für den Sport im Deutschlandfunk, aber da ist natürlich im Moment auch alles anders als sonst, Sport in Zeiten von Corona. Astrid Rawohl, wie sah das denn an diesem Wochenende aus?
Absoluter Stillstand, so muss man sagen. Ich glaube, ich habe es in meiner jetzt doch langen Sportjournalistenkarriere noch nicht erlebt, dass es so gut wie gar keinen aktuellen Sport gegeben hat. Die Sportwelt steht weitestgehend still wegen der Ausbreitung der Corona-Krise und immer drängender rückt natürlich die Frage in den Vordergrund, ob Mitte Juni die Fußball-Europameisterschaft stattfinden kann. Geplant in 12 Austragungsorten quer über den Kontinent verteilt mit dem Eröffnungsspiel in Rom in Italien. Kommenden Dienstag wird die UEFA in einer Schalte mit ihren 55 Verbänden auch das Szenario diskutieren, die EM in diesen Dezember zu verschieben. DFB-Generalsekretär Friedrich Curtius sagte gerade zu diesem Gedankenspiel einer Verlegung in der ARD-Sportschau.
Ja, ich erwarte, dass die UEFA uns Antworten geben wird, wie sie mit der Euro 2020 umzugehen gedenkt. Ich kann mir auch nicht vorstellen, dass am 12. Juni in Rom das Eröffnungsspiel stattfindet. Aber die UEFA ist Veranstalter dieses Turniers und sie ist die Organisation, die jetzt uns Antworten geben muss und geben wird. Ich rechne fest mit einer Verlegung dieses Turnieres, aber genaueres weiß ich auch noch nicht, was den Zeitpunkt angeht, an den dieses Turnier verlegt werden soll.
Curtius ging weiter in diesem Gespräch von einer Absage des für den 26. März geplanten Länderspiels in Spanien aus. Das DFB-Team von Bundestrainer Joachim Löw soll ja eigentlich am 26. März im Stadion von Atletico Madrid antreten. Spanien hatte ja gestern den Notstand ausgerufen und inzwischen hat ein Sprecher des spanischen Fußballverbandes das Spiel abgesagt, bestätigt. Vom DFB allerdings gab es dazu zunächst noch keine Bestätigung. Die Fußball-Bundesliga steckt auch durch das Coronavirus tief im Krisenmodus. Ein drohender Einnahmeausfall von 750 Millionen Euro steht vor dem Krisentreffen morgen am Frankfurter Flughafen bei den Clubchefs im Hinterkopf. Denn eine Versicherung für den immensen materiellen Schaden hat der deutsche Fußball nicht, wie der deutschen Presseagentur aus Ligakreisen bestätigt wurde. Formal beschließen werden die 36 Profivereine morgen wohl aber nur die Absage auch des nächsten Spieltages am kommenden Wochenende, zumal Dortmunds Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke die Abhängigkeit betont.
Es ist ja völlig klar, dass der Schlüssel zu vielen Problemen erstmal eine wie auch immer geartete Verlegung, da hat ja der Curtius komplett recht, eine Verlegung der Euro ist. Weil das schafft allen anderen natürlich Platz. Und deshalb denke ich mal, dass das so kommt. Aber da ist jetzt die UEFA am Zug. Die müssen uns jetzt erstmal erklären und dann anschließend werden wir es kommentieren und werden vielleicht auch den einen oder anderen Vorschlag dazu machen.
Auch Basketball-Bundesligist Alba Berlin wird wegen der Aussetzung der aktuellen Saison wirtschaftliche Einbußen haben, das ist klar. Aber Manager Marco Baldi will kein Untergangsszenario, sondern Solidarität. Auf die Frage, wie groß die Bereitschaft dazu aber aktuell in der Liga ist, sagte Marco Baldi hier im Deutschlandfunk.
Die wird wachsen, denke ich, auch gezwungenermaßen. Es ist jetzt der Zeitpunkt, wo man wirklich auch gemeinsam überlegt, was man gemeinsam herstellen kann und welche Kräfte man da generieren kann. Natürlich auch, wie man sich gegenseitig unterstützen kann. Aber dieses Groß, Klein und Arm, Reich und so einfach ist es nicht und so geht es auch nicht auf. Weil die mehr haben, haben natürlich auch mehr zu verlieren. Und zwar nicht nur zu verlieren im Sinne von, dass sie dann halt ein bisschen abnehmen müssen, sondern im Sinne von Existenz. Und wenn ein Großer verschwindet, dann verschwinden eben auch viele Arbeitsplätze.
Und die Traditionsradrundfahrt Paris-Nizza wurde wegen der Corona-Pandemie ja auch um eine Etappe verkürzt, ist also gestern zu Ende gegangen. Sie wurde nicht abgebrochen. Den Titel sicherte sich gestern Maximilian Schachmann, der somit den größten Erfolg seiner Laufbahn einfuhr. Wie es aber jetzt weitergeht im Radsport, das weiß der Profi auch nicht.
Ja, es ist eine Ausnahmesituation. Es gibt keinen Präzedenzfall dafür. Und keiner weiß jetzt so richtig, wie es weitergehen wird. Ich glaube, jedes Team steht jetzt gerade vor einer ungewissen Zukunft und wir gucken jetzt einfach alle, wie sich die ganze Situation entwickelt, wann wieder Normalität einkehren wird oder wann das zumindest absehbar ist. Und wenn es dann Bestätigungen gibt von Radrennen, die wieder ausgeführt werden, dann wird auch der Zeitpunkt kommen, wo man innerhalb der Teams wieder eine Saison planen kann.
Und das komplette Interview mit Maximilian Schachmann, das gibt es gleich ab 19.10 Uhr in unserer Sendung Sport am Sonntag. Und Herr Brandes, wenn Sie sich fragen oder wenn Sie auch mich fragen, welchen Sport gab es denn heute? In der Tat wurde auch aktueller Sport geliefert, zwar in London, die Olympia-Qualifikation der Boxer. Nämlich, die fand sogar vor Zuschauern statt. 5,50 Euro kostete das Ticket. Bis zum 24. März wird da um Tickets für das olympische Boxturnier in Japan geboxt. Immerhin gilt für die Kämpfer jeden Morgen Fieber messen. Und für den Ernstfall hat der Deutsche Boxverband einen eigenen Bus dabei. Wäre bei einem Abbruch also innerhalb weniger Stunden runter von der Insel. Wie kann das sein? Die Sportwelt steht still. Die Antwort lautet, das Internationale Olympische Komitee, das IOC, hat seine eigenen Gesetze, ist der Veranstalter und zieht durch.
Ja, interessant. Astrid Rawohl, danke auch für diesen etwas skurrilen Hinweis. Und das waren die Informationen am Abend im Deutschlandfunk. Immer mehr Länder schließen ihre Grenzen, darunter auch Deutschland. Donald Trump will eine deutsche Pharmafirma kaufen, damit der Impfstoff, den sie entwickelt, nur den USA zugutekommt. Das alles zeigt, die internationale Solidarität ist vielleicht nicht so groß, wie man sie wünscht. Das ist das Thema unseres Kommentars um 5 nach 7. Ich bin Rainer Brandes, bleiben Sie gesund und machen Sie es gut. Tschüss.